Wir grüßen Sie. Im Kulturabend beschäftigen wir uns heute mit dem Klimawandel. Ja, ein Thema, das auch unsere Kulturebene trifft. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet der Klimawandel für unsere Gesellschaft? Wie verarbeiten wir einen unaufhaltsamen Veränderungsprozess? Und wie verändern wir uns selbst dabei? Ein spannendes Feature von Simone Meyer zum Klimawandel.
Thema Nummer 1 weltweit ist seit Anfang 2020 ein neuartiges Coronavirus und seine zahlreichen Mutationen. Eine Problematik, die wir schon viel länger kennen, ist die globale Erwärmung. Wenn diese nicht eingebremst werde, werden unkontrollierbare Szenarien auf unseren Planeten zukommen. Das prophezeien uns Klimaforscher aus aller Welt. Georg Kaser ist einer von ihnen. Er wird in der nächsten Stunde seine Erkenntnisse mit uns teilen. Genauso wie Marc Zebisch, Klimaforscher an der EURAG, die Biologinnen Sanja Baric und Barbara Plack und Geologe Benno Baumgarten. Und auch Andreas Riedl vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz und Meteorologe Dieter Peterlin werden zu Wort kommen und ihre Gedanken zum Klimawandel äußern. Seit vielen, vielen Jahren hören wir vom beschleunigten Klimawandel und von den Gefahren, die er mit sich bringt. Passiert ist relativ wenig. Auf das neuartige Coronavirus hingegen haben viele Länder auf der Welt sehr schnell reagiert. Wie wird das wahrgenommen von einem langjährigen Klimaforscher wie Georg Kaser?
Wenn ich mich herausnehme und sage, ich habe keine Ahnung von der Klimaforschung, sondern ich bin jetzt, was nicht, Gewerbetreibender, vom Beamten bis zum Besitzer, ganz gleich, wenn ich also mit dem nichts zu tun habe und das halt ab und zu in den Nachrichten gehört habe, vorher 40 Jahre lang alle 2 Jahre irgendetwas und jetzt in den letzten 2 Jahren halt praktisch täglich oder wöchentlich. Und dann schaue ich mal an, was tut das mit mir? Zum einen der Klimawandel, von dem man lange schon redet und von dem man weiß, ja, das wird schon kommen. Ein Freund von mir sagt immer, das ist so wie mit dem Rauchen. Jeder weiß, eigentlich sollte ich aufhören, aber heute geht es nicht. Und dann kommt etwas, was mich unmittelbar bedroht. Ich weiß es zwar nicht ganz genau, aber mir wird gesagt, das ist bedrohlich. Dann bin ich bereit, sehr, sehr schnell etwas zu tun. Ich glaube, so muss man jetzt die gesellschaftliche Reaktion sehen. Was natürlich interessant ist, ist, wie sehr, schon immer mit diesem Kontext im Hintergrund, aber wie sehr reagiert worden ist, und ich behaupte nicht schlecht insgesamt, auf Basis eines jämmerlichen Wissens. Man wusste ja nichts. Das hatte ja nicht einmal einen Namen. Natürlich wusste man, wie Viren ticken. Aber wie dieses eine Virus tickt, das wissen wir ja heute noch nicht. Und das werden wir wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren wissen. Das ist alles so isoliertes Wissen. Und da ist sehr viel offenbar geworden, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert und wie die Gesellschaft das nicht versteht, wie Wissenschaft funktioniert. In der Klimaforschung sind wir ja viel, viel weiter. Da ist der Wissensstand ja schon seit 40 Jahren so, als würden wir alles über das Covid-Virus wissen. Das wissen wir ganz genau, wie das ansteckt, wie schnell das sich in der Luft verbreitet, wo es andockt, wie es andockt, was es bei wem tut und bei wem nicht tut, warum manche Menschen schon oder nicht. Das wissen wir alles in der Klimaforschung. Und zwar lange schon. Und da ist natürlich schwierig zu sagen, ja, warum haben Entscheidungsträger nicht uns als Ratgeber schon lange und jetzt und ja.
Ja, warum? Ein großes Fragezeichen. Der Planet fiebert, die Experten warnen seit Jahren, Maßnahmen sind aber nur spärlich ergriffen worden. Marc Zebisch, Klimaforscher an der EURAG, sagt dazu:
Na, das ist natürlich frustrierend und es ist wirklich auch erschreckend, wenn man sieht, wie lang die Fakten über den Klimawandel schon bekannt sind. Also die sind eigentlich, weiß man seit den 80er Jahren spätestens, dass es einen vom Menschen verursachten Klimawandel gibt und dass daran hauptsächlich Öl, Kohle und Gasverbrennung dran schuld ist und noch ein bisschen Abholzung der Regenwälder. Das weiß man und das hat in der Politik erstmal gar nichts bewirkt. Also was mich da vielleicht so ein bisschen dran frustriert ist, dass diese Theorie, dass sozusagen Wissen zu guten Entscheidungen führt, die funktioniert überhaupt nicht. Das Einzige, was funktioniert ist, weil eben Politiker von Wählern gewählt werden, ist, wenn eben die Wählermeinung sich ändert.
Die meisten Menschen haben die Wahl und können ihre Stimme für mehr Klimaschutz einsetzen. Und?
Der Politik auch das Mandat zu geben, etwas zu tun. Also das heißt zum Beispiel eine CO2-Steuer einzuführen, weil da gibt's wirklich ganz tolle und große Hebel, mit denen man arbeiten kann. Das müssen aber die Wähler wollen und fordern und dann nachher auch akzeptieren.
Die Nutzung fossiler Brennstoffe, das Abholzen von Wäldern, die intensive Viehzucht, das alles sind Faktoren, die bei der globalen Erwärmung eine wesentliche Rolle spielen. Unsere Gesellschaft, allen voran die Industrienationen, brauchen Unmengen an Energie.
Unser ganzes Leben besteht aus einem Raubbau an Energie und an Rohstoffen. Und wenn wir uns da nicht mehr bescheiden, dann ist es vielleicht heute noch nicht zu Ende und morgen auch nicht, aber übermorgen. Ich als Geologe bin mir bewusst, dass einfach gewisse Rohstoffe zu Ende gehen werden und die sind halt einfach nicht da. Und wir haben solche ungeheure Mengen an Öl verbraucht, das ist ja unvorstellbar, das macht sich ja gar keiner Gedanken, was das für Mengen sind. Also jeden Tag wird ein Würfel von 300 Metern Kantenlänge an Öl verbraucht, jeden Tag auf der Welt. Und das muss ja irgendwo herkommen und die Natur hält große Vorräte bereit, aber das übersteigt jetzt die Möglichkeiten der Natur, sage ich mal.
Sagt der Geologe Benno Baumgarten. Milliarden über Milliarden Liter an Erdöl verbraucht die Menschengemeinschaft täglich. Georg Kaser verdeutlicht uns unseren Energieverbrauch so.
Das, was wir bisher an Mehrenergie allein durch den CO2-Ausstoß hereinbringen, das ist im Augenblick die Energie, wie sie von 250.000 Bomben, der größten Bombe, die je gezündet worden ist, die Zarbombe, 3.500 Mal stärker in der Energieausschüttung als Little Boy, die Bombe, die Hiroshima zerstört hat. Also in dieser Größenordnung von 250.000 solchen Zarbomben pro Jahr importieren wir zusätzlich Energie ins System durch unser Tun, durch die Treibhausgase. Davon geht dann ungefähr die Hälfte schon wieder weg, weil ja die Erde sich erwärmt und mehr abstrahlt. Aber das sind also die Größenordnungen, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir von Zehntel Grad Erwärmung pro Jahr oder pro Jahrzehnt sprechen.
Zur Erinnerung, als die Zarbombe 1961 getestet worden ist, hat ihre Druckwelle 2,5 Mal den Globus umrundet und in 270 Kilometer Entfernung haben Menschen noch ihre Hitzestrahlung gespürt. Die Energie 250.000 solcher Bomben im Jahr hat natürlich Einfluss auf den globalen Mittelwert der Oberflächentemperatur. Er steigt und das schneller als gedacht.
Es scheint ja wirklich beschleunigt vor sich zu gehen. Wie wir vor mittlerweile ein bisschen mehr als 5 Jahren in Paris gesehen haben oder wie dort der Klimavertrag unterzeichnet worden war, hat man ja die Grenzen festgelegt oder die Ziele festgelegt, dass man nicht über 1,5 Grad Celsius gehen will in dieser globalen Mitteltemperatur und in keinem Fall über 2 Grad Celsius. Oder wenn man es präziser formuliert, man will in keinem Fall über 2 Grad Celsius gehen und man will alles unternehmen, 1,5 Grad Celsius nicht zu überschreiten. Damals war die Erde 0,8 Grad Celsius wärmer. Mittlerweile sind wir bereits 0,4 Grad Celsius wärmer geworden. Wir sind schon bei 1,2 und es gibt erste Schätzungen, dass 1,5 Grad Celsius bereits innerhalb der nächsten 5 Jahre durchstoßen werden. Also es geht um vieles schneller, als wir vor 5 Jahren noch geglaubt haben. Das ist einfach jetzt die gemessene Evidenz und nicht mehr irgendwelche Modellrechnungen. Und es ist halt jetzt eine Situation, wo wir den allerletzten Moment haben, um irgendetwas noch tun zu können, bevor wir eben aus dieser Temperaturspanne 1,5 bis 2 Grad über vorindustriell hinausgehen. Das ist nämlich jener Temperaturbereich, wo wir uns sicher sind, dass es dann unkontrollierbar und instabil wird. Dass also dann es keine Rolle mehr spielt, was der Mensch tut. Es wird dann einfach ein völlig anderes Klima geben. Wir können es nicht mehr einfangen.
Was ganz wichtig ist, ist einfach, dass dieser Klimawandel jetzt nicht nur ein biologisches Phänomen ist, also da schmelzen jetzt nicht ein paar Gletscher und wir haben dann halt eigentlich nur ein bisschen weniger Gletscher, sondern wir haben wirklich ein Problem, das in alle Lebensbereiche sich niederschlagen wird. Das heißt, wenn wir jetzt nichts tun, dann werden es die Menschen, die gerade Kinder sind oder die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden es ganz schwer haben, weil viele Schäden, eben zum Beispiel der Gletscherschwund, aber auch das Artensterben, irreparabel sind. Und auf die kommt dann in allen unterschiedlichen Lebensbereichen von der Wasserknappheit über Extremwetterereignisse zur Luftqualität ganz viel zu,
sagt die Humanbiologin Barbara Plack. Der Anstieg des Meeresspiegels, Extremwetter, die Bedrohung ganzer Ökosysteme, die Vernichtung der Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Die Zukunft bringt keine rosigen Aussichten, wenn der Klimawandel nicht eingebremst wird. Der globale Mittelwert soll nicht mehr als 2 Grad steigen gegenüber vorindustriellem Niveau.
Das darf nicht überschritten werden. Das darf heute nicht überschritten werden, das darf auch 2100 nicht überschritten werden und das darf auch 2300 nicht überschritten werden, weil wir dann, wann immer das passieren wird, das Klimasystem in einen energetischen Zustand bringen, wo es sich massiv verändert und dann eine Neuordnung stattfindet, in der wir als Menschen uns nicht mehr leicht tun werden.
Weiß Klimaforscher Georg Kaser. Wie wird die Zukunft auf einem erwärmten Planeten genau aussehen? Was kommt schlimmstenfalls auf die Menschengemeinschaft zu?
Da gibt es keine klaren Berechnungen und keine klaren Modelle, die also in diese Instabilität hineingehen. Aber man kennt gewisse sogenannte Kipppunkte, die eben kippen werden und dann eine Rückkoppelung, ein Fortpflanzen in Richtung anderer Kipppunkte initiieren können. Und da ist man sich ziemlich sicher, nicht wann das passiert und nicht in welchem Ausmaß, aber wenn zum Beispiel Grönland beginnt wirklich zu schmelzen an der Kuppe oben und wir haben erste Anzeichen, dass das bereits passiert, dann ist Grönland nicht mehr rettbar. Das wird aber über viele Jahrhunderte gehen, das geht nicht schnell. Ähnliches mit der Westantarktis und da stecken jeweils 7 Meter Meeresspiegel drinnen. In der Westantarktis und in Grönland. Beide sind in ihrem Bett nicht stabil, weil sie zum großen Teil unter der Meeresoberfläche liegen. Wenn da also mehr Wasser eindringen kann, wenn das von oben her erleichtert wird sozusagen, dann kann es auch da und dort in Teilbereichen der Westantarktis oder Grönlands sehr schnell gehen, innerhalb von Jahrzehnten starke Schmelzbeträge stattfinden.
Eine wichtige Rolle spielt auch der Permafrost in den arktischen Böden.
Da ist ja unheimlich viel Kohlenstoff und Methangas drinnen gebunden. Und wenn wir das herausholen, dann geht das einmal in erster Linie wieder in die Atmosphäre und wird dort die Erwärmung beschleunigen. Das ist also ein massiver positiver Rückkopplungsprozess.
Kohlenstoff und Methan können also durch die globale Erwärmung freigesetzt werden und verstärken diese Erwärmung. Methan ist zudem als Treibhausgas effektiver als CO2. Ein weiteres Sorgenkind neben Grönland und den Küsten der Arktis ist der Regenwald. Georg Kaser?
Wir haben erste Anzeichen, dass es Hitze- und Trockenphasen über dem Amazonas-Urwald gibt. Und da hat man schon Beispiele gesehen, wo so in der Größe von Südtirol ungefähr nach 3-4 Wochen extremer Trockenheit der Urwald kollabiert ist. Und der Urwald steht ja nicht auf gesundem Boden, sondern der steht nur dort, weil er steht. Wenn man den weggibt, dann ist das kaputt, das System. Dann bräuchte es wieder eine neue Eiszeit, aus der sich wieder etwas generieren kann, ähnlich wie unser Urwald. Den kann man nicht wieder herstellen.
Das Klima setzt den Urwäldern zu. Und dann wäre da noch der Mensch, der mehr Fläche für die Landwirtschaft braucht. Laut dem Jahresbericht der Organisation Global Forest Watch sind im Jahr 2020 4,2 Millionen Hektar tropischer Regenwald abgeholzt worden. Das entspricht der Fläche von den Niederlanden. Wälder sind eine Kohlenstoffsenke. Eine noch effizientere sind Moore. Zudem spielen die Ozeane eine wichtige Rolle. Und auch die werden wärmer.
Ein weiteres großes Problem sind die zunehmenden Hitzewellen über den Ozeanen, wo also die Meeresoberflächentemperatur über Wochen und Wochen sehr, sehr warm wird. Das führt dazu, dass also die Stabilität in der Meeresschichtung zunimmt. Je wärmer ich es oben habe und je kälter es unten ist, umso stabiler wird das. Und das unterbindet, diese Stabilität unterbindet in großem Maß die Sauerstoffzufuhr. Und da sehen wir bereits großes Sterben unterhalb dieser Schichten oder in diesen Schichten. Und das wird immer großflächiger. Dann wird sehr viel von dem Kohlenstoff, das wir in der Atmosphäre emittieren, das wird zum Großteil CO2 und viel davon, so ganz grob die Hälfte, wird ja noch von den Meeren aufgenommen, wird dort gelöst, führt zu einem Senken des pH-Wertes, sprich die Meere werden immer saurer. Das heißt, wir greifen über diesen zunehmenden Säuregehalt ganz, ganz stark in die Ökologie der Meere ein, in die Nahrungsketten. Das sind alles Dinge, die schon nahe am Kippen sind, beziehungsweise regional schon gekippt sind.
Man spricht in gewissen Bereichen auch von Points of No Return. Es gibt kein Zurück. Was weg ist, ist weg. Sensible Ökosysteme stehen durch die globale Erwärmung auf dem Spiel. Dabei gibt es unterschiedliche Zukunftsperspektiven. Eine davon könnte uns eine neue Eiszeit bringen.
Was wir auch sehen, seit vielen, vielen Jahrzehnten, ein stetiges, leichtes, langsamer Werden des Golfstroms, der nordatlantischen Zirkulation. Wenn der zum Beispiel dann wirklich kollabiert, und da gibt es mehrere Gründe dafür, dann wissen wir aus der Erdgeschichte, dass das sehr plötzlich den Nordatlantik zugefrieren lassen würde. Das heißt, das ist ein Effekt, der in die Gegenrichtung schlagen könnte. Und in der letzten erdgeschichtlichen Phase, wo das passiert ist, aus ganz anderen Gründen, da ist das Klima um 8 bis 10 Grad kälter geworden innerhalb ganz, ganz weniger Jahrzehnte. Das war dann über Nacht praktisch eine neue Eiszeitsituation.
Die Klimakrise ist heute Thema hier auf Reiß-Südtirol. Seit vielen Jahren hören wir immer wieder davon. Doch was hat die globale Erwärmung konkret mit uns zu tun? Wie bekommen wir sie zu spüren?
Erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir in Südtirol schon mitten im Klimawandel sind. Und das kann man eben wirklich messen an eigentlich jeder Station in Südtirol. In Bozen haben wir zum Beispiel im Sommer schon 2, sogar fast 3 Grad höhere Temperaturen als so die letzten 100 Jahre und im Winter ungefähr 1 Grad mehr. Also das kann man unmittelbar messen. Durch diese höheren Temperaturen haben wir auch natürlich mehr Extreme. Also wir haben vor allem mehr von diesen tropischen Nächten in den Städten wie Bozen. Das sind diese Nächte, in denen es nie unter 20 Grad abkühlt. Da hatten wir schon bis zu 30 von diesen tropischen Nächten. Und so früher, vor 40, 50 Jahren, waren es immer mal so 1, 2. Und man sieht auch diese ganzen Folgen auf die Umwelt schon. Also natürlich erstmal vorneweg, dass die Gletscher zurückgehen, und zwar um mehrere Kilometer. Also es gab in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich kein einziges Jahr, in dem die Gletscher gewachsen sind, sondern sind nur geschrumpft. Wir haben eben kürzere Schneebedeckung im Winter. Wir sehen, dass die Apfelblüte sich um fast 2 Wochen nach vorne verschoben hat. Also da könnte man jetzt noch weiter erzählen, was man schon alles sieht und misst und feststellt. Es ist auf jeden Fall tatsächlich so, dass die Folgen auf Südtirol schon also eindeutig spürbar sind, auch wenn das jetzt nicht immer automatisch dann eine Katastrophe bedeutet.
Sagt Marc Zebisch, Klimaforscher an der EURAG. An gewisse Folgen der globalen Erwärmung haben sich manche von uns schon gewöhnt. Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst.
Wenn es jetzt im Sommer nicht immer sehr heiß ist, dann ist das schon gefühlt kein Sommer mehr. Ein normaler Sommer heutzutage wäre schon fast kalt. Das ist schon eine neue Normalität, in der wir jetzt hineinkommen. Also das ist schon interessant zu sehen. Deshalb muss man sich immer wieder auf die Daten stützen und sagen, nein, das ist jetzt wirklich außerordentlich. Das ist menschengemachter Klimawandel, Temperaturen, die wir verantwortlich sind, dass es eben so weit kommt. Und es wird ja wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich leider noch weiter ansteigen. Und auch in den letzten Jahren gab es wirklich ein paar extreme Wetterereignisse, die es in dieser Häufigkeit früher noch nicht gegeben hat. Angefangen mit Vaia, das war Ende 2018, Sturm Tief Vaia, dann 2019 im November extreme Niederschläge, Schnee und Regen und im letzten Jahr sogar 3 extreme Ereignisse, 2-mal Hochwasser, und zwar Ende August, Anfang Oktober und dann im vergangenen Dezember, noch Anfang Dezember noch extreme Niederschläge, also innerhalb einiger Monate immer wieder wieder große Wetterereignisse.
Manche glauben vielleicht, dass der letzte schneereiche Winter, den wir hinter uns haben, ein Indiz dafür sei, dass alles in Ordnung sei mit dem Wetter. Ja, mit dem Wetter, nicht mit dem Klima.
Das ist eben jetzt das Wetter. Einmal ein kalter Winter, mal ein schneereicher Winter. Das sind diese natürlichen Schwankungen. Und wenn man jetzt viele Winter anschaut in den letzten 30, 40 Jahren, dann sieht man schon, dass solcher Winter wie heuer eine Ausnahme ist.
Eine Ausnahme also, eine Wetterkapriole auf einem Planeten, der sich erwärmt und dadurch die Landwirtschaft verändert. Marc Zebisch.
Also diese 2 Grad wärmer im Sommer, die machen schon viel aus. Oder dass eben Bergbauern anfangen mit Beerenanbau und so weiter. Also da gibt es sicher auch für die Landwirtschaft eine gewisse Begünstigung durch die höheren Temperaturen. Aber das betrifft jetzt halt nicht alle. Also zum Beispiel dem Apfelanbau im Unterland, dem wird es eigentlich schon zu warm. Also Äpfel wollen es ja auch gar nicht so warm. Da könnte man sich dann tatsächlich vorstellen, muss man nur schauen, was wächst weiter Richtung Gardasee, eben Kiwis und Oliven. Das müssen ja nicht gleich Litschis und Bananen sein, aber das, was halt einfach ein bisschen weiter südlich wächst, könnte man sich auch vorstellen. Das Grundproblem ist halt, dass der Klimawandel auch für die Landwirtschaft nicht nur Vorteile bringt. Der erste Haken an der ganzen Sache ist Wasserverfügbarkeit, weil einfach mit dem Klimawandel sich die Wasserverfügbarkeit im Prinzip in den Winter verschiebt. Also im Moment ist es ja so, dass wir im Winter eben Schnee haben, so wie jetzt. Das heißt, das ganze Wasser aus dem Winter liegt eigentlich für uns gespeichert in Form von Schnee in den Bergen und schmilzt dann irgendwann im Mai, Juni, kommt in die Flüsse, ins Grundwasser und kann zum Beispiel für Bewässerung genutzt werden. Wenn es jetzt wärmer wird, dann regnet es im Winter mehr und schneit weniger und das ganze Wasser ist eigentlich schon weg. Und dann habe ich eben möglicherweise in bestimmten Regionen zumindest im Sommer Probleme mit der Wasserversorgung. Oder auch diese ganzen Hochebenen, also Ritten, Schöckelberg und so weiter, wo jetzt auch der Apfelanbau sich langsam ausbreitet. Die haben einfach nicht so diese Berge im Hinterland, die sozusagen den Schnee speichern und den Regen sammeln. Also Wasserknappheit in bestimmten Regionen, nicht überall, kann diesen Vorteil wieder ein bisschen wettmachen. Und das andere große Problem sind dann tatsächlich Schädlinge, also gerade für eben Obst- und Weinanbau, weil den Schädlingen geht's halt auch besser, wenn es wärmer wird. Und das merkt man auch schon, dass eben neue Schädlinge kommen, die Schädlinge, die schon hier sind, sich stärker vermehren können, mehr Generationen ausbilden können. Also insofern würde ich sagen, für die Landwirtschaft ist es so plus minus und dann kommt es wirklich darauf an, wo man ist, ob man genug Wasser hat, ob man bewässern kann, weil eben heißer und trockener wird es auf jeden Fall.
Feuerbrand, marmorierte Baumwanze, Kirschessigfliege. Im entsprechenden Milieu können gewisse Krankheitserreger und Schädlinge besser gedeihen. Dazu Biologin Sanja Baric.
Wenn wir über Schädlinge sprechen, dann haben sich in den letzten Jahren insbesondere zwei Insektenschädlinge sehr stark ausgebreitet. Also auf der einen Seite haben wir die Drosophila suzuki, die Kirschessigfliege, die sich in Südtirol ausgebreitet hat und die vor allem im Anbau von Beerenobst sehr große Schwierigkeiten bereitet, aber auch im Anbau von Wein. Und es hat sich auch die marmorierte Baumwanze in den letzten Jahren ausgebreitet, die auch im Obstbau, also im Apfelanbau, zu großen Ausfällen führen kann. Wenn wir uns die Krankheitserreger anschauen, die sich eben in den letzten Jahren ausgebreitet haben, dann können wir sagen, den Feuerbrand, also der Erreger des Feuerbrands, Erbinia amylovora, hat sich eigentlich in Südtirol, also 1999 ist es das erste Mal aufgetreten, wurde aus den USA nach Europa gebracht und hat sich dann hier eben in den verschiedenen Gebieten ausgebreitet. Also das ist ein neuer Erreger und gerade auch dieser Feuerbrand kann natürlich auch davon profitieren im Frühjahr. Also es wird insbesondere der Apfel infiziert während der Blüte. Das heißt, die Blüte ist die empfindliche Stelle, die das Bakterium dann auch für den Befall des Baumes nutzt. Und wenn wir hier dann feuchte, warme Bedingungen haben, dann kann sich natürlich dieses Bakterium sehr gut etablieren.
Vieles wird erst aus der Ferne betrachtet klar. Es braucht zeitliche Distanz und dazu über Jahre gesammelte Daten, um festzustellen, was in direktem Zusammenhang mit dem Klimawandel steht.
Was vielleicht auch eine positive Auswirkung sein kann, wenn wir jetzt diese höheren Temperaturen im Frühjahr haben, dass dann auch die Vegetationsperiode verlängert wird. Das könnte sich natürlich dann auch positiv auswirken auf den Anbau von Gemüsesorten, dass wir dann einfach im Laufe einer Vegetationsperiode auch länger diese Gemüsesorten auch anbauen können. Also wir können nicht nur einen negativen Aspekt sehen, gesehen, sondern es gibt dann sicher auch einige Aspekte, die auch einen positiven Einfluss haben könnten. Wenn wir jetzt schauen auf die Äpfel, man hat jetzt auch beobachtet, dass diese Äpfel auch immer früher austreiben, dass die Äpfel dann auch früher in Blüte kommen. Das hat auch einen negativen Aspekt, dass die Früchte dann auch größer werden, dass das Wachstum auch schneller ist, dass dann die Früchte vielleicht auch nicht die Festigkeit haben und dann auch etwas größere Herausforderungen leisten, dass man diese Früchte auch lagern kann. Und das kann natürlich dann auch dazu beitragen, dass diese Früchte auch anfälliger sind für Lagerkrankheitserreger. Oder was man auch im Weinbau beobachten kann, ist, dass dadurch, dass die Temperaturen auch höher sind, es steigt dann auch der Zuckergehalt in den Beeren. Das heißt dann auch, die Weine haben einen höheren Alkoholgehalt, was dann natürlich auch eine Herausforderung darstellen kann. Aber auch die Aromen können abnehmen. Das heißt, wir werden dann auch in Zukunft sehen, ob es dann auch möglich sein wird, dass man dann auch noch die Weißweine, für die Südtirol ja auch berühmt ist, unter den veränderten klimatischen Bedingungen anbauen kann. Oder ob man dann eventuell auch auf die Rotweinsorten umstellen muss, die dann etwas besser zurechtkommen mit wärmeren Witterungsbedingungen.
Kein Fleckchen Erde wird von der globalen Erwärmung unberührt bleiben. Anpassung und Umstellung sind angesagt, da wo es möglich ist, wo die Bedingungen stimmen und die entsprechende Investitionskraft gegeben ist. Die auf Pflanzenschädlinge spezialisierte Biologin Sanja Baric würde in Zukunft auf mehr genetische Vielfalt in Südtirols Kulturlandschaft setzen.
Weil das ist gerade in der Natur die Grundlage für die Anpassung. Ein großes Problem im intensiven Anbau ist, dass wir es eigentlich mit genetisch homogenen Pflanzen zu tun haben. Und diese genetisch homogenen Pflanzen, die sind natürlich besonders anfällig, nicht nur gegenüber Umweltbedingungen, sondern auch gegenüber Schadorganismen. Das heißt, die können dann auch leichter von einem Krankheitserreger befallen werden, weil dieser dann immer auf die genetisch gleiche Pflanze stößt und kann sich dann natürlich sehr gut ausbreiten im Bestand.
Mehr Sorten innerhalb einer Kulturpflanze, aber auch mehr unterschiedliche Kulturpflanzen, das kann helfen, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein. Kulturflächen, auf denen sich Apfel, Birnen, Kirschen oder Aprikosenbäume abwechseln, wo Gemüse angebaut wird und Getreide und Wein, könnte das ein Bild der Zukunft sein?
Vielleicht ist es ein bisschen eine idealisierte Vorstellung, aber es wäre sicher auch eine Möglichkeit, um mit den Herausforderungen der Zukunft dann auch besser zurechtzukommen.
RAI Südtirol.
Der aktuelle Klimawandel ist unser Thema. Dabei spricht man vom menschengemachten, vom anthropogenen Klimawandel, der Probleme, mit denen wir eh schon zu kämpfen haben, verstärkt.
Wir erleben ja derzeit schon eine große Biodiversitätskrise, eine weltweite Biodiversitätskrise, die ihresgleichen sucht. Das erste Mal in der Geschichte unseres Planeten ist dafür ja maßgeblich der Mensch verantwortlich, auch und vor allem durch direkte Eingriffe wie beispielsweise Lebensraumzerstörung oder direkte Ausbeutung von Ressourcen oder andere Dinge, aber eben auch über die Auswirkungen des Klimawandels. Und eine Artenvielfalt, die eh schon unter Druck ist und sozusagen durch die vielfältigen Nutzungen des Raums stark eingeschränkt wird, die noch zusätzlich durch den Klimawandel zu belasten oder zu bedrängen, das ist sehr fahrlässig. Wir sind auf Biodiversität, auf Artenvielfalt angewiesen, nicht nur in unserer Freizeit, wenn wir wandern gehen oder wenn wir spazieren gehen oder wenn wir Radfahren, dass wir uns an der Natur auch freuen können. Ganz salopp gesagt ist es ja so, die Natur und die Welt kommen sehr gut ohne uns Menschen aus. Der Mensch kommt sicherlich nicht ohne Natur und ohne Welt aus.
So der Direktor vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz, Andreas Riedl. Irgendwann kommt die rettende Idee. Irgendwann haben wir innovative Lösungen, um den aktuellen Klimawandel massiv einzubremsen. Diese Meinung kursiert laut Andreas Riedl schon zu lange.
Das Argument hat es vor 10 Jahren schon gegeben. Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen. Es gibt keine technischen Lösungen in einem globalen Maßstab, mit dem wir zurzeit und auch in absehbaren Zeitspannen den Klimawandel begegnen könnten. Wenn wir weiter warten, ist das sehr fahrlässig. Mit dem ganzen Wissen, das wir mittlerweile rund um den Klimawandel, um die Auswirkungen und um die Zusammenhänge haben, würde ich sogar davon sprechen, dass es vorsätzlich ist, wenn man jetzt nichts tut.
Das letzte große Abkommen der EU in Sachen Klimaschutz nennt sich Green Deal. Diese Abmachung sieht zum Beispiel vor, dass bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegenüber 1990 gesenkt werden. In Italien hat der neue Ministerpräsident Mario Draghi das Umwelt- und Energieministerium in Ministerium für den ökologischen Wandel umbenannt. Ein Name, der gleichzeitig Programm sein soll. Bis 2030 will man 70% des gesamten Verbrauchs aus erneuerbaren Energien abdecken können. Dabei bleiben immer die besagten 2 Grad wichtig. Schaffen wir es, unter diesem Wert zu bleiben? Marc Zebisch?
Man muss sagen, rein technisch ist dieses Ziel schaffbar. Das ist aber nur schaffbar, wenn wir bis 2050 spätestens die Emissionen auf 0 runterfahren, global. Also ab 2050 dürfen wir nichts mehr emittieren. Und bis 2030 zum Beispiel sollte man eben um 55% reduzieren. Also das ist theoretisch schaffbar. Ich glaube nicht, zumindest aus jetziger Sicht, wenn man sich die jetzigen Bemühungen anschaut, dann schaffen wir das nicht. Dann landen wir so ungefähr zwischen 2 bis 3 Grad, eher so bei den 3 Grad. Das ist immerhin schon besser als der Worst Case. Also wenn wir so weitermachen würden wie bisher, ohne irgendwas zu tun, dann würden wir eher bei 5 Grad landen. Also diese 2 bis 3 Grad ist schon besser. Das wird für bestimmte Regionen trotzdem schon eine Katastrophe sein. Also zum Beispiel besonders betroffene Regionen sind zum Beispiel die Sahelzone, also alles südlich der Sahara, wo einfach schon heute heißes und trockenes Klima herrscht und einfach diese Gegenden schon jetzt kaum mehr ihre Leute ernähren können. Da geht es dann wirklich einfach um sowas wie Ernährungssicherheit, dass die Erträge zurückgehen werden oder schon zurückgehen und eben das dann nicht mehr ausreicht, um dort die Menschen zu ernähren. Also solche Dinge, auf die müssen wir uns einstellen. Und ja, sagen wir mal, ich hoffe, dass man mit einem blauen Auge und vielleicht auch ein paar gebrochene Knochen als Weltgemeinschaft davon kommt. Aber eben, das wird nicht gleichmäßig verteilt sein, das ist vielleicht das Hauptproblem. Also wir hier in Südtirol, wenn wir uns jetzt nur als Inser sehen würden, wir haben dann vielleicht das Klima von Sizilien, das ist auch schon anders als das, was wir jetzt haben, aber damit kann man sich wahrscheinlich irgendwie arrangieren. Aber eben, was das mit der Welt macht, und ich meine dann auch schon Richtung Stabilität, also was bringt das für Krisen, für Konflikte mit sich, für Migrationsbewegungen, für wirtschaftliche Krisen, das kann man ehrlich gesagt gar nicht abschätzen. Also auch die 3 Grad kann man da nicht abschätzen. Also da kann schon auch was nicht mehr Managebares auf uns zukommen.
Die großen Verursacher, sprich die Industrienationen, haben die Möglichkeit, sich anzupassen. Die Nichtverursacher gehören zu den großen Leidtragenden.
Das ist wirklich für mich jetzt persönlich auch zum Teil absurd, weil wir an der EURAG, wir machen ja tatsächlich auch Klimarisikostudien international. Also ich war schon in Aserbaidschan und Tadschikistan und so weiter. Und wenn man dann vor Bauern in Aserbaidschan steht, die unter Trockenheit leiden, und man muss ihnen erklären, was der Klimawandel ist und was da alles noch so auf sie zukommen kann. Und man muss sich aber dabei bewusst machen, dass eben der Klimawandel von den Industrienationen verursacht worden ist. Dann ist es schon schwierig. Also das Prinzip, die Verursacher sind einfach die Industrienationen, muss man einfach so sagen. Und die Leidtragenden sind zumindest zum größten Teil eben die Leute, die gar nichts zum Klimawandel beigetragen haben.
Marc Zebisch hat gemeinsam mit über 20 anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen am Klimareport 2018 gearbeitet. Einsehbar ist dieser auf der Internetseite eurag.edu. Auch die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesellschaft werden darin behandelt. Humanbiologin Barbara Plack setzt sich mit dem Zusammenspiel Gesundheit und Klimawandel auseinander.
Der Klimawandel hat eben vielfältige, direkte
und indirekte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Wir wissen, dass eben Witterungs- und Klimaveränderungen dazu führen können, dass Infektionskrankheiten, aber auch chronische Krankheiten wie Allergien zunehmen können und dass sich zum Beispiel auch die Symptome bei Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verstärken können. Dann gibt es auch das Problem der zunehmenden Frühgeburten zum Beispiel, die assoziiert werden mit dem Klimawandel und auch die zunehmende Belastung durch UV-Strahlung und bodennahen Ozon. Das hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Zudem muss man natürlich auch sagen, dass Extremwetterereignisse wie zum Beispiel eben Stürme, Hitzen, Hitzewellen, Starkregen und Hochwasser oder auch Lawinenabgänge und Erdrutsche, die sind natürlich eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Und außerdem können diese ganzen Situationen zu sozialen und psychischen Belastungen und Störungen wie Stress, Angstzustände und Depressionen führen. Das heißt, das ist jetzt das Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn wir ungebremst den Klimawandel jetzt vonstatten gehen lassen. Aber die gute Nachricht wäre ja, dass wir auch einiges in der Hand haben und dass wir das schon ändern könnten.
Jeder und jede von uns hat die Möglichkeit, das eigene Leben klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Dabei sollte man sich zum Beispiel bewusst sein, dass Konsum CO2 verursacht. Andreas Riedl vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz.
Alles, was wir konsumieren, nicht nur Lebensmittel, nicht nur Dinge des täglichen Bedarfs, auch jeder Schuh, jede Hose, jedes Handy, jedes Auto, mein Sofa zu Hause, alle Dinge, die ich konsumiere, auch online, auch digitale Konsumation, Netflix beispielsweise oder andere Dinge der Wohlstandsgesellschaft, die ich mir zugutekommen lasse, auch eine Dienstleistung, ein Besuch einer Sauna oder ein Skitag, all diese Dinge verursachen CO2-Emissionen. Sagt einer, ja, wenn ich zu Hause sitze und eine Serie auf Netflix anschaue, was passiert denn da groß? So, aktuell ist es wirklich so, dass unser digitales Leben mittlerweile zu einem weltweit einen signifikanten CO2-Ausstoß beiträgt, weil eben alle Daten, die ständig quer über den ganzen Globus gesendet werden, extreme Rechenleistung und extreme Speicherkapazitäten verlangen und die ganzen Serverfarmen und Serverparks aller großen Anbieter, die verschlingen Unmengen an Energie. Also das ist in Größenordnungen von kleineren Staaten sozusagen. Wir haben einen großen Einfluss auch darauf, auch wenn wir uns keinen Zentimeter bewegen und nur irgendwelche Videos über WhatsApp verschicken, dann verursachen wir einen CO2-Ausstoß. Und das muss uns zuerst bewusst werden. Es hilft nichts, wenn ich den Leuten verbiete, im Internet irgendetwas anzuschauen oder irgendetwas zu suchen oder wenn ich nur die Bandbreite drossle, ohne den Menschen verständlich zu machen, warum mache ich das. Deshalb sind meines Erachtens auch, ist es nicht der erste Schritt, gesetzliche Regelungen und Verbote zu erlassen, sondern ich muss den Menschen erklären, wie schaut mein Lebensstandard aus, was verursacht mein Lebensstandard und was kann ich tun, wo sind die großen Schritte, die ich unternehmen kann. So, wenn ich bestimmte Einkaufsgewohnheiten ändere, anpasse, dann kann ich sehr viel schon für das Klima tun.
Stichwort Lebensstandard. Geologe Benno Baumgarten meint,
was uns fehlt, ist eine Kultur des Verlierens und des Verzichts. Man muss einfach das ganze System auf ein niedrigeres Niveau herunterschalten und man wird auch den Wohlstand woanders suchen müssen und nicht im materiellen Reichtum. Man wird auch nicht jedes Jahr eine Weltreise machen müssen. Das ist ja auch nicht notwendig. Warum müssen denn die Menschen, das ist für mich unbegreiflich, warum müssen die in die ganze Welt und müssen alles gesehen haben und ja, ich will das noch sehen und dies noch sehen und die Südseeinseln und Indien und ich weiß nicht was alles. Ja, das ist natürlich schön, aber es ist vom naturkonformen Verhalten her ist es eine Katastrophe.
Wir können uns auf die Finger schauen und unser Verhalten überdenken. Trotzdem hat der persönliche Einsatz Grenzen. Marc Zebisch?
Ich würde mal sagen, so ein Drittel von den Emissionen, die ich dann tatsächlich verursache, die liegen schon außerhalb von meinem Einflussbereich. Also jeder sollte sich überlegen, was kann ich tun, aber viel wichtiger wäre, dass die Politik was tut und eben zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das Ölbrennerbeispiel, dass eben Ölbrenner verboten werden und Altbauten saniert werden müssen, sodass eben kein Mieter mehr, egal ob er es will oder nicht, in einem Haus wohnt, was mit fossilen Brennstoffen beheizt ist. Es ist wichtig, dass man sich als Einzelperson Gedanken macht, was kann ich tun? Und das kann man auch schön durchrechnen. Gibt es auch für Südtirol, gibt es einen CO2-Rechner von der Klimahausagentur, wo man mal seinen persönlichen Fußabdruck ausrechnen kann. Aber Ich glaube, der größere Hebel liegt bei der Politik und eben bei wirklich solchen Dingen wie eine CO2-Steuer, die alles, was CO2-Emissionen verursacht, verteuert und alles andere verbilligt, sodass dann mein Leben unterm Strich nicht teurer wird, aber ich einfach nur aus ökonomischen Entscheidungen sozusagen das Richtige tue und nicht das Falsche.
Das Richtige tun. Dazu wird auch die Politik weltweit aufgerufen.